ich möchte für den Segen dieses Abends beten. Herr, wir haben gerade gesungen, beleb dein Werk, o Herr. Schenk es, dass wir mehr und mehr Interesse daran haben, dass wir Zeugen deines Tuns werden. Dass dein Werk belebt wird, nicht wir belebt werden durch dein Wirken alleine, sondern dass das, was du in uns und an uns tust, so wirksam wird, dass Menschen erkennen, dass dieses Leben nur erklärbar ist, weil du selber Herr und Gott bist. Und wir beten, dass dieses Werk, das einen Anfang hatte, in besonderer Weise zu Pfingsten, sich fortgesetzt hat durch die treuen Zeugen und sich ausgebreitet hat, auch in unserem Leben, Herr, dass dieses Werk nicht gehindert wird und dass wir etwas erleben von der Vollmacht, in der du in unserer Gemeinde, in unserer Familie, ja in unserem eigenen persönlichen Leben wirken möchtest. Wir bekennen vor dir, Herr, dass uns viele dieser Gedanken vertraut sind, aber dass es noch oft an Kraft fehlt. Und wir beten, Herr, dass uns diese Kraft, die du uns in deinem lieben Sohn durch den Heiligen Geist gegeben hast, dass diese Kraft auch zum Tragen kommt und wirksam wird, damit Menschen erkennen, dass unser Gebet erhört wird, wenn wir beten, dein Reich komme. Dass du wirklich regieren und herrschen kannst in unserem Leben. Danken dir, himmlischer Vater, für die wunderbare himmlische Agentur des Heiligen Geistes, der das zum Ziel hat, dass Christus verherrlicht wird, so wie du, Herr Jesus, den Vater verherrlicht hast auf Erden. So wirke du in uns und an uns und um deines Namens willen. Amen. Amen. Ich hoffe, dass ich es nicht zu doll mache heute Abend. Ich werde mich nicht an eine einzelne Bibelstelle oder einen Abschnitt halten, sondern ich werde ein bisschen hin und her gehen im Wort. Und wer die Bibel da hat, möge, soweit er es schafft, folgen und sonst sich vielleicht das eine oder andere notieren, um es dann in aller Ruhe nachzulesen und nachzudenken. Wie immer, wenn ich mich intensiv vorbereite, weil ich Angst habe, ich hätte nach 5 Minuten nichts mehr zu sagen, laufe ich doch dann der Gefahr, dass es zu lang wird. Ich habe die Uhr zwar vor mir liegen, das bedeutet aber nichts. Wenn Sie also anfangen zu singen, dann weiß ich, dass der Chor beginnen müsste. Ich möchte zuerst einmal einen Text lesen aus dem Epheserbrief. Aus Epheser Kapitel 5. Im Epheser 5 ist davon die Rede, dass wir Kinder des Lichtes sein sollen. Das passt natürlich gut zu diesem Jahresthema, dass wir in der Nachfolge Jesu nicht nur Licht brauchen für unser Leben, sehr, sehr egoistisch, sondern wenn wir in der Nachfolge stehen und dem Lichte folgen, sollen wir selbst wieder zum Licht werden. So leitet er auch hier im Epheserbrief, der ja in besonderer Weise vielleicht die klarste Lektion dafür ist, wie Gemeinde zu funktionieren hat, wie Christen zu leben haben. Dann lesen wir hier im 5,1: So seid nun Gottes Nachfolger als die geliebten Kinder. Ich mache hier einen Sprung gleich, denn es sagt ihr weiter: Und wandelt in der Liebe gleich, wie Christus euch hat geliebt und sich selbst dargegeben für uns als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Wandelt in der Liebe, in der Nachfolge Gottes als geliebte Kinder zu einem lieblichen Geruch. Wie sieht sowas aus? Würden wir es wagen, uns darzustellen als Menschen, die Gott ein guter Wohlgeruch sind? Korintherbrief sagt Paulus das, dass er das in sein Team von sich behauptet. Wir sind, sagt er, ein Geruch Gottes, den einen zum Leben, den anderen zum Tode. Aber Gott selbst ein Wohlgeruch. Wie sieht sowas aus? Ich mache hier einen Sprung, müsste das alles in der Mitte natürlich behandeln, aber wir gehen ein bisschen thematisch heute durch und darum muss ich etwas auslassen. Er sagt, Vers 8, denn ihr waret vormals Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Interessante Art, das zu beschreiben, dass wir also, wenn wir im Lichte leben, dem Lichte folgen, dass wir selbst zum Licht werden. Wunderbares Geheimnis. Wandelt darum wie die Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes ist lauter Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit und prüfet, was da sei, wohlgefällig dem Herrn. Das ist das Leben, hier würde ich an Galater 2,20 denken, wo er sagt, ich bin mit Christus gestorben, ich lebe aber doch nur nicht ich, Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleische, ja, das lebe ich natürlich jetzt im Geiste, das lebe ich jetzt in der Kraft des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Wandelt wie die Kinder des Lichtes. Das Leben, das ich jetzt lebe, wie sieht das aus? Zeigt es etwas von diesem Licht, das Christus in dieser Welt sein muss und das er war und dass er weiter sein will durch uns? Da sind wir in aller Demut so bescheiden, dass wir natürlich auf manch anderen hinweisen, aber von uns wegweisen, sagen, na, bei mir ist es noch nicht so weit. Das mag sich sehr demütig und gut anhören, ist aber nicht so bei Gott gedacht. Sondern es ist gedacht, dass wir nicht nur im Lichte wandeln, sondern dass wir selbst Lichter werden. Das sind drei Dinge, die eigentlich in diesem ganzen Kapitel gefragt werden. In diesem ersten Teil sagt er, prüfet, was da sei Gott wohlgefällig. Er hat vorher schon gesagt, wir sollen ein lieblicher Geruch sein. Das gefällt Gott. Also erstens prüfet, was Gott gefällt. Was gefällt Gott? Dass wir wandeln wie Kinder des Lichtes, dass die Frucht des Lichtes sichtbar wird. Welches? Gütigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit. Das ist also hier eine Charakteristik, von der die Rede ist. Etwas, was, wenn wir es genau überprüfen werden, nichts anderes aussagt, als das, was Jesus Christus war. Das Wirken des Heiligen Geistes ist darin angesetzt, das zu verwirklichen in uns, was Christus für uns getan hat. Alles, was Christus auf Erden getan hat zur Erlösung der Menschen, das muss Wirklichkeit werden in uns. Und darüber hinaus nicht nur in uns und an uns, sondern durch uns zum Segen für andere. Das ist das Wirken, die Aufgabe des Heiligen Geistes. Dass er das verwirklicht, was Jesus Christus durch seine Tat auf Golgatha, durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung für uns getan hat. Das erste also, prüft, was Gott gefällt. Und hier ist deutlich, dass wir wandeln sollen in der Frucht, wir könnten auch hier sagen, des Heiligen Geistes. Denn das sind die Charakteristiken, die auch im Galater 5, Vers 24 aufgeführt werden. Die Frucht des Geistes. Das gefällt Gott. Es gefällt Gott, dass etwas durch uns entstehen kann, wofür er in diese Welt gekommen ist. Und das sollte die Norm sein, dass das wirksam wird, denn dafür ist Jesus Christus gekommen und gestorben, dass er die Werke der Finsternis vernichtet, damit die Frucht des Lebens und des Geistes zur Entfaltung kommt. Er fährt dann die Sache fort und erklärt dann, dass wir wach sein sollten. Vers 13, das alles aber wird offenbart, wenn es vom Lichte gestraft wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Sicher, das würde sehr interessant sein, das einmal zu überprüfen, was mit diesen Toten gemeint ist, die da aufwachen sollen. Aber ganz bestimmt ist es nicht falsch, darin zu erkennen, dass wenn das Licht in uns, das Christus in uns durch die Gabe des Heiligen Geistes angefacht hat, wenn das nicht zum Tragen kommt, wenn das passiert, was die Bibel sagt, von den Geist Gottes dämpfen, das Licht unter den Scheffel stellen, unter einen Tisch stellen, abdecken, dass dann eigentlich etwas geschieht, das so mit dem Toten zu vergleichen ist, dass das Leben, das in ihnen sein sollte, die Norm eigentlich, dass ein Mensch lebt, dass der nicht zum Tragen kommt, sondern eine andere Kraft regiert, die das Leben unterdrückt. Das ist ja eigentlich der Tod. Tod bedeutet ja nichts anderes als Abwesenheit vom Leben. Wenn ein Arzt guckt, wenn einer einen Unfall gemacht hat, was mit der Person ist, dann guckt er eigentlich nicht nach dem Tode, sondern er guckt, ist da noch ein Fünkchen Leben? Ist da kein Leben mehr, dann ist er tot. Man guckt nicht nach dem Tod, guckt nach Leben. Und das ist natürlich das Entscheidende, dass Christus uns errettet hat, damit sein Leben wirksam wird durch uns. So seht nun wohl zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und das ist das Zweite, was er sagt. Zuerst sagt er, ihr prüft, was Gott gefällt, nämlich im Lichte wandeln und selbst somit zum Licht zu werden. Und das Zweite, das ist natürlich gut, wenn man sowas weiß, aber jetzt sagt er, beachte doch bitte und beobachte in deinem Leben, ob du dich auch so verhältst. Seht nun zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Wenn ihr verstanden habt, dass es im Leben darum geht, Licht zu sein, Lichtesträger zu sein, dass das Werk Christi, das Christus für uns zur Erlösung gebracht hat, dass dieses Werk auch wirksam wird in unserem Leben und durch uns in dem Leben anderer, dann ist es sehr, sehr entscheidend, dass wir nicht unwissend darüber sind. Und es ist eigentlich irgendwo so ein bisschen traurig, dass die meisten Menschen nicht so richtig was mit dem Heiligen Geist anfangen können und ganz wenige Christen letztlich wissen, wofür er da ist. Was soll er bewirken? Was soll er tun? Wir sagen das im Glaubensbekenntnis auf, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, und im Glaubensbekenntnis sagen wir es auch, aber gehen im Nu eigentlich darüber, über diesen Satz und können nicht sehr viel aussagen. Das darf nicht so sein. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was da sei des Herrn Wille. Und dann erklärt es. Saufet euch nicht voll Wein, daraus ein unordentlich Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn man Christen fragt, bist du gewiss, dass du das ewige Leben hast? Dann muss man eben wieder feststellen, dass Leute sehr zurückhaltend sind, indem sie fast meinen, das ist anmaßend zu sagen, dass man das sagen darf. Obwohl die Bibel genau das Gegenteil behauptet. Sie sagt, man darf nicht nur wissen, man muss wissen, ob man wiedergeboren ist, ob man Christ ist. Und wenn man das ein bisschen einfacher sagt, hast du Jesus in dein Leben schon mal aufgenommen oder so, dann kommen schon etwas mutigere Zustimmungen, ja, das habe ich getan. Wenn man aber fragte, hast du den Heiligen Geist? Dann kriegen manche sogar so ein ganz komisches Gefühl über den Rücken, als wenn hier etwas Unanständiges gefragt wird. Hast du den Heiligen Geist? Nun, diese Frage ist gestellt worden. In der Apostelgeschichte treffen Leute auf sogenannte gläubige Leute, die vorgeben, dass das, was sie vom Johannes den Täufer gehört haben und so weiter, zu glauben, für wahr zu halten. Aber Paulus ist nicht davon allein interessiert, sind sie gläubig an einer bestimmten Dogmatik, sondern er fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Oh, wir wissen gar nichts vom Heiligen Geist. Und das ist sehr, sehr schlimm. Denn das ist die Voraussetzung zu wissen, ob ich ein Kind Gottes bin. Weil es nur letztlich der Heilige Geist ist, der uns in unserem innersten Wesen deutlich machen kann und klar machen kann, dass wir Kinder Gottes sind. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, ob wir nun Gottes Kinder sind oder nicht. Also, das ist nun mal eine ganz klare Sache von der Bibel und sollte uns so lange in Unruhe halten, bis wir darüber ruhig geworden sind. Wenn wir den Sohn Gottes in unsere Bekehrung, in unser Leben aufgenommen haben, dann sind wir Kinder Gottes. Dann haben wir gleichzeitig den Heiligen Geist in unserem Herzen, in unserem Leben. Das wird ebenfalls in diesem Epheserbrief gesagt, das ist im Epheser 1, da steht Vers 13, in ihm seid auch ihr, da ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, Epheser 1, 13, zweite Teil, in ihm seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Wozu? Hier kommt's wieder, Vers 14. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung? Und was erben wir jetzt in der Erlösung? Oh, den Himmel. Und alle Segnungen, wenn wir da sind und die Tränen abgewischt werden und es uns gut geht und wie auch immer wir das jetzt da uns ausschmücken, was da uns auch in gewisser Weise natürlich schon vom Wort Gottes klar gemacht wird, was da auf uns wartet. Herrliche Dinge, Kronen, die wir Jesus zu Füßen legen. Aber hiervon ist was anderes, hier von etwas anderem die Rede. Hier ist von einem Erbe die Rede, nämlich, dass wir etwas empfangen können durch den Heiligen Geist, dass wir hier und jetzt zum Lobe seiner Herrlichkeit leben können. Das ist das Erbe. Wir können die Qualität des Lebens erben, die der Jesus Christus besaß, wodurch er ein Zeugnis davon gab, dass er der Sohn Gottes war. Und er sagt, das ist natürlich das Geheimnis, dass ich euch diesen Geist gebe, damit er in euch das wirkt, was ich auf Erden zur Herrlichkeit Gottes gelebt habe. Die Verwirklichung des Lebens Jesu durch uns ist nur machbar durch die Gabe des Heiligen Geistes. Und wir sind damit versiegelt. Das heißt, das ist Gottes Geschenk. Und es gibt Leute, die sagen, ja, aber ein Siegel kann man brechen. Nun müssen wir wissen, dass die Person des Heiligen Geistes nicht eine Sache ist, sondern eine Person. Und zwar die Person Gottes. Und Gott wird keiner brechen. Wenn wir mit Gott versiegelt sind, wenn er uns selbst in seiner Gnade den Geist Gottes gegeben hat, dann hat er uns den gegeben, nicht als Faustpfand, jetzt kann mir nichts mehr passieren, jetzt komme ich in den Himmel und alles ist, Halleluja, wunderbar. Nein, nein. Sondern hat er uns gegeben, weil er sagt, wenn ihr das christliche Leben leben wollt, dann braucht ihr mein Leben. Denn das christliche Leben kann nur Christus leben. Und dieses christliche Leben wird euch durch Jesus Christus gegeben, indem er euch sich gibt in dem Heiligen Geist. Dafür hat er Jesus gebetet, hat gesagt, das ist wichtig, wenn ich von euch gehe, dann kann das geschehen, dass tatsächlich die Art Qualität des Lebens durch euch, sogar durch euch entstehen kann. Und ich wirksam werde durch euch. Es ist ein Geheimnis, es ist eine Gnade, dass es ein freies Geschenk ist, diesen Geist Gottes zu empfangen in der Wiedergeburt. Und es ist genauso eine unverdiente Angelegenheit, wenn Gott wirksam wird durch uns. Das steht nicht nur besonderen Heiligen zugute, sondern das sagt er ja in dem Epheser 5,4. Er sagt, nun werdet wach, kaufe die Zeit aus, nutzt die Gelegenheit. Dieses Erbe kann nicht erst im Himmel angetreten werden, sondern jetzt ist euch dieses Erbe gegeben, damit dieses Leben durch euch verwirklicht werden kann und werdet voll des Geistes. Da haben natürlich jetzt einige Probleme, weil sie so ein bisschen drüber ins Grübeln kommen, was heißt das, voll des Heiligen Geistes zu werden? Wie wird man voll des Geistes Gottes? Und um das einen zu verdeutlichen, denn darum geht es ja, dass nicht nur, wenn bei der Fülle des Heiligen Geistes davon die Rede, dass wenn wir zum Glauben kommen, dann können wir sagen, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, wir haben den Heiligen Geist. Die Frage, die ich aber heute Abend mir stelle und uns stelle, ist, hat uns der Heilige Geist? Dass wir ihn haben, ist keine Anmaßung, es ist Gottes Verheißung und Gottes Geschenk und da dürfen wir froh und dankbar drüber sein, denn sonst, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, haben wir auch Jesus nicht. Und wenn wir Jesus nicht haben, haben wir das ewige Leben nicht. Aber die Frage, die ich heute Abend habe, ist nicht so sehr, haben wir den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist uns. Das ist, was Paulus meint, wenn er im Epheser sagt, werdet voll von ihm. Um das ein bisschen deutlich zu machen, möchte ich Sie auf einen kleinen Spaziergang nehmen durch ein paar Stellen der Apostelgeschichte. Denn hier haben wir handfest normale Menschen aus Fleisch und Blut, solche, die schon eine Weile mit Jesus gingen und dann den Heiligen Geist empfingen zu Pfingsten und andere, die nicht mit Jesus gingen und dann ebenfalls den Heiligen Geist empfingen. Es waren zuerst einmal die 120, die schon als Gläubige anzusehen waren, denn sie waren Jesus gefolgt, hatten erkannt, wer er war, hielten zusammen mit allen Zittern und Zagen, beteten, erwarteten auf die Verheißung des Vaters. Sie waren gläubig geworden an Jesus Christus und trotz aller Ängstlichkeit wären sie sicher auch bereit gewesen, für ihn zu sterben. Aber sie besaß noch nicht den Heiligen Geist. Das war eine Verheißung, die Christus gemacht hat, dass das erst geschehen kann, wenn er gen Himmel geht. Erst dann kann der Tröster kommen, erst dann kann der Beistand kommen, der Verwirklicher kommen, der das verwirklicht, was ich auf Erden gelebt habe. Darum hat er den Auftrag gegeben, wartet, bis ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Das waren die 120. Und das wird dann geschrieben in Kapitel 2. Und es geschah plötzlich, Vers 2, ein Brausen vom Himmel, wie eines gewaltigen Windes. Und erfüllte das ganze Haus, da sie saß. Das ist natürlich jetzt so ein Bild, das in manchen Köpfen Verwirrung angestiftet hat, aber im Grunde nichts anderes ist, was damals geschah, als die Stiftshütte gebaut wurde oder als der Tempel gebaut wurde und Gott selbst einzog in das Allerheiligste und nur gewisse Leute unter gewissen Vorkehrungen und nur zu gewissen Zeiten einmal in diese Fülle hineingehen durften. Das Privileg, eingeschlossen zu werden von der Herrlichkeit Gottes. Und hier geschieht das, dass nicht nur der eine Priester mit Ausnahmen unter gewissen Vorkehrungen der Heiligung, sondern unverdient alle, die an Jesus Christus glaubten, ihm folgten, als sie zusammen waren und Gott anbeteten und darauf warteten, dass er das vollendet, was er angefangen hatte, durch sein Tod und Auferstehung, nämlich das Kommen seines Lebens in ihre Herzen. Ganz verstanden hatten sie sicher nicht, aber sie hatten diese Anweisungen gehört und befolgt und jetzt waren sie plötzlich in diesem Haus und plötzlich war das ganze Haus gefüllt von der Gegenwart Gottes. Und es bedeutet das, was nachher Paulus aufgegriffen hat, dass wir jetzt, oder Petrus, dass wir jetzt Priester des lebendigen Gottes sind. Zu einer Priesterschaft gehören. Wir dürfen ins Allerheiligste. Wir dürfen eingeschlossen werden von der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes. Und das ist natürlich so ein bisschen, was wir uns klar werden dürfen, dass wir mit diesem ganz bewussten Gegenwart Gottes seit Pfingsten in diese Welt gekommen, dürfen wir das einatmen, diese Wahrheit. Das ist doch, was uns so im Grunde auszeichnet, wenn wir in so eine Bibelstunde gehen, wenn wir in einen Gottesdienst gehen, wenn wir rausgehen in die Welt und wenn wir wieder zurückgehen und irgendwo in eine Gemeinschaft gehen, ob es ein Hauskreis ist oder eine betende Gemeinschaft, hier oder dort in der Welt, das spielt keine Rolle. Man weiß sofort, hier ist die Klarheit der Gegenwart Gottes. Und da halten sich Christen auf und das ist ja auch richtig so. Aber müssen, und das gibt einige, die meinen, jetzt müsste die Fülle des Geistes immer so dynamisch und irgendwie mit besonderen Zeichen versehen, müsste das geschehen. Nun, ganz anders sieht es aus, wenn man in dem Kapitel 2 sieht, dass sie aufmerksam wurden durch diese Demonstration dieser ersten Jünger, die mit Vollmacht predigten mit Sprachen, mit Zungen und Sprachen, die Taten Gottes rühmten und die von allen verstanden wurden. Aber letztlich erkannte man, das sind ungelehrte Leute und man war nicht so sicher, sind die betrunken oder ist das echt ein Wirken Gottes? Aber dadurch wurden sie aufmerksam. Aber sie wurden nicht durch dieses Phänomen gläubig. Gläubig wurden sie, nachdem Petrus ganz vernünftig dann das Evangelium predigte und ihnen deutlich machte, dass den Herrn, der im Grunde ihr Herr und Gott sein wollte, dass sie ihn genommen haben, haben ihn ins Kreuz geheftet. Haben ihn gar ausgemacht. Und Gott hat genau das gebraucht, was sie als böse angesehen haben, hat er gebraucht, um zum größten Segen werden zu lassen. Und als sie das hörten, gingen sie durchs Herz und sie wussten nicht recht, was haben wir da bloß gemacht? Was sollen wir jetzt tun, um gerettet zu werden? Was müssen wir tun, liebe Brüder? Vers 37. Und Petrus sagt, tut Buße. Tut Buße. Das heißt, wendet euch diesem Jesus zu, das haben wir eigentlich auch gemacht. Aber über eine ganze Zeit hinweg, aber ihr habt jetzt die Gelegenheit, in diesem Moment, wo ihr erkennt, dass ihr den Herrn aller Herrlichkeit vernichtet habt, dass ihr euch an ihn wendet und geheilt werdet und gerettet werdet. Aber gebt vorher zu, dass ihr Sünder seid. Bekennt eure Sünden. Und zur Demonstration ist erstmal, lasst euch taufen, nicht auf die Taufe des Johannes, zur Vergebung der Sünden, sondern jetzt getauft in dem Namen des Herrn Jesus Christus, von dem gesagt wurde, wenn er kommt, dann wird er nicht, wie ich, sagt Johannes der Täufer, mit Wasser taufen, damit Sünden, wenigstens symbolisch, weggenommen sind sie am Kreuz ja erst, aber dass Sünden weggenommen werden, sondern er kommt und er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das wird wie Feuer sein. Und Feuer ist das Symbol Gottes in der ganzen Heiligen Schrift. Kann man das immer wieder sehen. Ob es der brennende Busch ist oder ob es diese Feuersäule ist in der Nacht und die Wolke pro Tag. Es ist immer wieder diese Gegenwart Gottes. Auf dem Berg Karmel, als auf einmal das Gericht stattfindet und das Feuer vom Himmel kommt, die Gegenwart Gottes. Und der Jesus wird euch dann die Gabe des Heiligen Geistes geben. Und obwohl dann nicht weiter steht, was jetzt passierte, wie sich das auswirkte. Da wurden keine Hände aufgelegt, da konnten nicht in dem ersten Moment gleich überall denen die Buße, die Beichte abgenommen werden. Da konnte man nicht lange erst überprüfen, wie ernst meinen sie es, wie lange gehen sie jetzt erstmal mit Jesus, 10 Jahre, 20 Jahre, um dann am Ende irgendwie zu hoffen oder zu glauben, dass das jetzt von Gott ausgezeichnet wird durch die Gabe des Heiligen Geistes. Nein, sie haben nur erkannt, wir haben den Herrn aller Herren kaputt gemacht. Aber Gott meint es gut und hat den wir ans Kreuz geheftet haben, zum Leben gemacht. Und ihn kann man, wenn man das bekennt, seine Abtrünnigkeit von Gott und seine Widerspenstigkeit gegen diesen Glauben an ihn, wenn man diese Sünde bekennt und sich taufen lässt, hineingenommen wird. Wie sie in dieses Haus, in diese Fülle, so hineingenommen wird, in diese Vergebung, dann werden sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und man sieht nur, dass bei 3000 Leute jetzt zugerechnet wurden zu den 120. Aber es geht. Und das wird jetzt deutlich daran, dass sie zusammenblieben, beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und dass ihr Leben anfing, etwas wiederzugeben von dieser Veränderung, die der Heilige Geist wirkte in ihrem Leben. Veränderung wo drin? Durch ihr Verhalten, durch ihr Auftreten, durch ihr Leben miteinander. Und so fängt die Bibel an und macht eigentlich zwei verschiedene, oder gibt zwei verschiedene Erklärungen oder Betonungen, wenn es darum geht, dass wir gefüllt sein müssen mit dem Heiligen Geist. Ist einmal, ich möchte das mal so nennen, die innere Füllung mit dem Heiligen Geist. Die innere Füllung mit dem Heiligen Geist, das fängt damit an, wir können da diese Texte nehmen, zum Beispiel von Jesus Christus im Kapitel, im Lukas 4, Vers 1. Jesus war voll des Heiligen Geistes und wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Das heißt, wir brauchen da nicht nur die allgemeine Zugehörigkeit zu Gott, sondern es bedarf der Fülle des Heiligen Geistes, um so eine Führung Gottes zu erleben, die auch dann sich noch bewährt, und eingehalten werden von uns, wenn sie in solche kritischen Lagen geführt wird wie der Jesus Christus, der dann zum Test in die Wüste geführt wurde. Und das war kein leichter Test. Ohne den Geist Gottes kann man sowas nicht. Der Jesus besaß zwei Dinge, um durch diesen Test durchzukommen. Das Wort Gottes und den Geist Gottes. Und beides haben wir auch. Und es geht in der Gabe des Heiligen Geistes darum, dass tatsächlich er uns führen kann, Wege führen kann, durch die wir im Grunde demonstrieren, dass Gott unser Herr sein muss, sonst würden wir nicht so bestehen und so handeln und so verhalten. In Apostelgeschichte 6, Vers 3 ist die Rede von Leuten, die man brauchte zum Dienst. Nicht zum Dienst, zum Predigen. Interessanterweise werden hier Leute gesucht, die tatsächlich bereits in der zweiten und dritten Riege als Tischputzer und Nachputzer und Stühlehinsteller und Liederbücherausteiler und weiß ich sowas, nicht? Also Leute, die Dienste machen, so im Hintergrund, ganz bescheiden. Nicht nur mit der Kraft des Heiligen Geistes durch die Tiefen der Versuchung, sondern hier auch zur Bewährung in einem ganz normalen, fast unscheinbaren, unbeachteten, oft verachteten Dienst. Und was wurde gesucht? Liebe Männer, sucht uns Leute mit gutem Ruf und voll des Heiligen Geistes. Und was hiermit gemeint ist, ist tatsächlich, dass es Menschen sind, die in dieses Haus Gottes gegangen sind, die in diesem Haus Gottes quasi geblieben sind. Nicht jetzt räumlich in diesem Gebäude, sondern die, wie in Johannes heißt, an ihm bleiben. Und jetzt von seiner Fülle, von seinem Leben, das scheint durch ihr Leben hindurch. Und es scheint sie nicht nur durch, wie der Jesus Christus mit voller Macht durch diese Versuchung gehen konnte und siegreich durchgehen, sondern er war auch derjenige, der den Jüngern die Füße wusch, der bereit war, jeden Dienst zu tun und der sich verwirklichte durch diese Jünger zum ganz bescheidenen Dienst im Hintergrund. Interessant, nicht, dass man hier nicht in den ersten Kapitel jemanden sucht. Und wer kann noch mit dem Predigen helfen? Wir suchen Männer voll des Geistes. Das würden wir verstehen. Nicht? Nein, es bedarf der Fülle des Heiligen Geistes. Und dann ist diese Fülle echt, wenn man Menschen findet, die dazu bereit sind. Und das erkennt man. Ich weiß nicht, ich glaube, Sie kennen die Gemeinde hier viel besser als ich, aber Sie wissen ganz genau, wo die Heiligen sitzen. Voll des Geistes. Und dann im Kapitel 7, Vers 55. Als sie solches hörten, ging sie ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Von wem ist die Rede? Von Stephanus, als er ihnen eine Predigt hielt. Und dann steht er, er war aber voll Heiligen Geistes, sah auf den Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes. Er war einer von diesen, die voll des Heiligen Geistes waren. Das heißt also, er war nicht hier plötzlich gefüllt mit dem Heiligen Geist, dass er nur in dieser Art Fülle den Himmel offen sehen konnte. Nein, nein. Sondern dass er trotz einer Steinigung, trotz einer schrecklichen, menschlichen, katastrophalen Verhaltens von Menschen, die wie Tiere über ihn hinwegfielen, über einen gerechten Mann, ein ungerechtes Urteil, dass er trotzdem den Himmel offen sah und dass er in dieser Situation ein Zeugnis Jesu war, in seinem Verhalten. Das kann nur der Heilige Geist bewirken. In diesen Pflegern und Arbeitern gab er, diesen Leuten gab er Weisheit, dem Stephanus. Im Angesicht des Todes gab er die Kraft, Zeuge zu sein. Nicht nur eine momentane Kraft, um eine Predigt zu halten, sondern sein ganzes Leben war eine Predigt. Er war eigentlich gar nicht zum Predigen berufen. Und doch konnte er nachher, weil er die Schrift so gut kannte, einfach auslegen und deutlich machen, wer Jesus war. Und obwohl er diese Menschen über ihn herfielen, konnte er für sie beten, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Mann, wie schnell sind wir auf den Schlips getreten? Wie schnell sind wir beleidigt? Wie schnell könnten wir eigentlich Leute zerrupfen in der Luft? Tun wir es nur nicht. Sind ja schließlich Christen. Wir machen es irgendwie anders innerlich aus oder sonst irgendwie mit Wortgefechten. Dieser Mann hat wirklich zu leiden. Und er kann diese Leute segnen. Das ist das Wirken des Herrn Jesus Christus, auferstanden und lebendig in dem Stephanus. Und wenn der Heilige Geist Wohnung macht in unserem Herzen, dann können wir uns nicht einfach darauf beruhen und sagen, ja, aber nun mal ist das bei mir nicht so und ich bin nun mal so schwach und dann haben wir die ganzen Entschuldigungen. Sagt Gott, richtig, das stimmt. Du kannst es nicht. Aber deswegen bin ich ja eingezogen, deswegen habe ich dich versiegelt mit dem Heiligen Geist, deswegen habe ich dir dieses Pfand gegeben, damit die Herrlichkeit Christi wirksam wird durch euch. Ich möchte dich verändern. Ich möchte, dass du voll wirst mit dem Heiligen Geist. Damit du Zeugniskraft sein geben kannst, auch in den kritischsten Stunden des Leidens. 11,24. Hier ist von Barnabas die Rede. Und als sie mit diesem Mann in Berührung kommen, wird von 24 gesagt, denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und er ward ein großes Volk dem Herrn zugetan. Dass Gott den Glauben bewirkte in diesen Herzen, war nicht aufgrund dieses heiligen Mannes, sondern dass dieser heilige Mann, dieser Mann voll des Geistes, etwas auslebte von der Charakteristik Jesu, gab diesem Wort, das er predigte, eine Unterstützung, eine Begründung, dass das wahr ist, was er sagte, dass viele zum Glauben kamen. Das heißt ja nicht, dass der Barnabas oder der Paulus oder der Stephanus nur in diesem Moment für diesen Zweck voll des Heiligen Geistes war. Nein, wenn hier die Rede davon ist, dass sie voll des Geistes waren, dann war das seit ihrer Bekehrung, seitdem, dass sie gefüllt wurden zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist oder später, wenn es nicht solche waren, die zu den 20 gehörten, seit ihrer Bekehrung, wo immer sie das Wort gehört haben, Buße getan haben, haben sich taufen lassen, wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und weil sie dann im Gehorsam und in der Zuwendung zu diesem Geist fortwährend lebten, hatten sie diese Vollmacht. Ihr Mann voll Heiligen Geistes und des Glaubens. Das ist ein Zeichen des Wirkens von Fülle des Heiligen Geistes. Durch den Glauben oder im Glauben nehmen wir Jesus an und empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Aber dann geschieht auch das, dass wenn wir in dieser Fülle des Heiligen Geistes bleiben, das heißt, wenn wir voll in Verbindung mit Jesus Christus bleiben durch den Heiligen Geist, dann bewirkt dieser selbe Geist wieder Glauben. Und manchmal sitzen wir da und wundern uns über gewisse Leute, die Mut haben, Glaubensschritte zu machen. Und ich sagte, Mensch, ich wünschte, ich hätte diesen Glauben, ne? Und dann sitzen wir da und mit großen leeren Plastiktüten und warten darauf, dass irgendwie ein heiliger Wind da reinbläst und jetzt haben wir es. Nein, der Glaube ist eine Frucht des Geistes Gottes. Und es ist eine Auswirkung, wenn wir in der lebendigen Verbindung zu Jesus bleiben, durch das Geschenk des Geistes Gottes. Dass uns bewusst ist, er ist gegenwärtig, er ist wirklich da. Und er will natürlich durch den Umgang mit ihm die Charakteristik Jesu zum Vorschein bringen. Und Jesus besaß Weisheit. Jesus besaß Glauben. Und das Wirken des Heiligen Geistes ist darum, tatsächlich diese Charakteristik zu bewirken. Noch eine letzte Stelle ist Apostelgeschichte 13, 52. Wir waren dieses Team, das Evangeliumsteam unterwegs. Jünger. Es wurde gepredigt von Paulus und Barnabas, Menschen kamen zum Glauben, aber auf der anderen Seite wurde auch diese junge Gemeinde schon kräftig in Mitleidenschaft gezogen. Und trotzdem, Vers 52, die Jünger aber wurden voll Freude und dem Heiligen Geist. Ein Zeichen der Fülle des Geistes Gottes ist Freude. Und wo man Christen trifft, die so richtig natürlich, nicht durch bestimmte Ereignisse nur hier oder dort mal voller Freude, sondern ihr ganzes Leben strahlt etwas aus von dieser lebensbejahenden Freude. Dann ist es ein Wirken des Heiligen Geistes. Die Jünger waren voll solcher Freude, weil sie nämlich voll des Heiligen Geistes waren und sie haben sich darüber gefreut, dass Menschen zum Glauben kamen und es hat sie gar nicht groß erschüttert, wenn sie rausgeschmissen wurden und wurden der Grenzen verwiesen und mussten sich irgendwie zurückziehen und verließen irgendwie, mussten vieles einstecken an Leid und Schmerzen. Das konnte sie nicht der grundlegenden Freude berauben. Gott ist ja in Aktion. Wenn man sich genau diese Sachen ansieht, darum sprach ich von einer innerlichen Fülle des Heiligen Geistes. Denn ist dieses ganz bewusste mit Jesus rechnen, mit ihm leben. Und wenn Paulus sagt im Epheser, seid doch voll dieses Heiligen Geistes. Dann geht es darum, dass wir alles tun müssen und fördern müssen, um uns dieser Gabe bewusst zu sein, die er uns gegeben hat. Jeder Bekehrte besitzt den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist damit da, dass er in uns die Charakteristik Jesu erwirkt. Sprich Galater 5, 24, die Frucht des Heiligen Geistes. Es bedarf unserer Kooperation, unseres Zusammenwirkens und mit ihm Wirkens, damit tatsächlich diese Frucht zur Entfaltung kommt. Und deswegen sagt er ja in diesem Abschnitt im Epheser 5, werdet voll des Heiligen Geistes, wie? Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen, geistlichen Lieder, singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen, sagt Dank alle Zeit für alles Gott dem Vater in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und seid untereinander untertan in der Furcht Christi. Das heißt, hier sind ganz praktische Hilfen, haben wir heute Abend nicht die Zeit dazu, darüber zu sprechen, die uns helfen sollen, ganz bewusst dem Heiligen Geist, der uns gegeben ist als Gabe, dass er sich ausbreiten kann zu einer Charakteristik, die Jesus auszeichnet. Das ist die innere Füllung mit dem Heiligen Geist. Das Gefülltsein mit ihm. Und je voller wir werden von ihm, je erfüllter, wir können das alles auch auf Jesus übertragen, je größer, begeisterter wir bewusst mit Jesus leben, wird diese Charakteristik seines Lebens transparent durch uns. Und das ist das Ziel, warum uns der Heilige Geist gegeben ist, Jesus ähnlicher zu werden. Im Gegensatz dazu, und das sind Stellen, die können Sie sich jetzt in Ruhe zu Hause ansehen, ich nehme nur eine, das ist nämlich die äußere Demonstration, das äußere Wirken der Fülle des Heiligen Geistes. Und das steht im Apostelgeschichte 2, Vers 4, sie wurden voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen in anderen Zungen, wie der Geist Gottes gab, auszusprechen. Und jetzt gibt es verschiedene Stellen in der Bibel, besonders auch hier in der Apostelgeschichte, die reden davon, dass eine bestimmte, punktuelle, momentane Bevollmächtigung da war, um ein ganz gewisses Werk zu vollenden, eine gewisse Aufgabe zu erzielen. In diesem Falle war es die Demonstration, dass nämlich nicht nur der Petrus predigte, sondern ehe der Petrus predigte, konnten viele schon Gespräche anknüpfen mit all diesen Leuten, die aus den verschiedensten Teilen der Welt dort zusammengekommen waren. Die sprachen ihre Sprache und konnten das schon erläutern. Und als die Leute ganz konfus waren und sagten, was ist denn das? Dann stand Petrus auf und erläuterte das in großer Predigt. Aber dass sie diese Gabe plötzlich hatten, war nötig, um der Predigt einen Untergrund zu geben in der momentanen Situation. Und deutlich zu machen, dass sie eben nicht betrunken waren, sondern dass es ein Wirken des Geistes Gottes war. Das ist also die Fülle, von der in der Bibel manchmal die Rede ist. Um da geht es nicht so sehr um die Charakteristik des Wesens eines Christen, sondern es geht damit darum, eine Befähigung, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Wir sehen das denn im Kapitel 4, 8, wie zum Beispiel der Petrus predigt und in der Kraft Gottes, Apostelgeschichte 4, 8, Petrus voll des Geistes sprach, ihr Obersten. Das bedeutet nicht, dass er die Fülle jetzt erst in diesem Moment bekam. Er hatte schon die Fülle des Geistes Gottes. Das musste man an seinem Wesen, wie er sich verhielt, konnte man das erkennen. Weil er sich an diesen Jesus hielt und keiner für ihn wichtiger war als er. Aber dass er jetzt auf einmal mit Vollmacht vor vielen stehen konnte und so einer klugen Lehrkollegium Auskunft geben konnte, das war ein besonderes Zutun Gottes für diesen Moment, diese Vollmacht zu haben. Wenn ein Ananias nachher ging und mit Vollmacht die Hände auflegte, um dem Petrus wieder das Augenlicht zu geben und ihm zuzusprechen, dass er jetzt ebenfalls den Heiligen Geist hat und geheilt ist, innerlich und äußerlich, das bedurfte der besonderen Vollmacht, so einem Ananias Mut zu geben, gerade zu diesem Mann namens Saulus zu gehen. Und dass ein Paulus später aufstand und in der Kraft, wird besonders gesagt, voll der Kraft des Heiligen Geistes, einen Elimas maßregelt. Das ist ebenfalls eine ganz besondere Zuwendung durch den Heiligen Geist. Und das ist nicht gleichzusetzen mit der Frucht des Heiligen Geistes, sondern das ist, was im 1. Korinther 12, Vers 13 steht. Und damit muss ich schließen. 1. Korinther 12, 13, dass davon die Rede ist. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen das Seine zu, wie er will. Und in all den anderen Fällen, das muss man einfach sehen, wenn es um die Charakteristik, um ein Benehmen, um ein Verhalten geht, dann ist es eine innere Füllung und durch die Kooperation mit dem Wirken Gottes kann diese Charakteristik Jesu sich ausbreiten in unserem Leben. Das bedarf der Kooperation. Aber dass Gott dem einen oder anderen, möglichst natürlich einem, der durch seine innere Heiligung die Kraft hat, diese äußere Heiligung, diese Salbung, diese Bevollmächtigung auch richtig einzuordnen und zu verkraften, dass sie ihm nicht zu Kopf steigt. Diese Gabe, zum Beispiel die Gabe der Verkündigung, die Gabe Mut zu haben, die Gabe zu heilen, die Gabe zu maßregeln, zu korrigieren, dieses sind einfach Gaben, wie sie im 1. Korinther 12 aufgeführt werden. Und die gibt der Heilige Geist die gibt Jesus Christus, wie er will. Wenn es also die Rede davon ist, dass wir gefüllt sein sollen mit dem Heiligen Geist, gut aufpassen, worauf legen wir jetzt unseren Wert? Wollen wir diese spontane Kraft besitzen, dass wir auftreten können, können große Dinge tun, heilen, predigen, Wunder tun, Dinge erleben, außergewöhnliche Sachen? Nein, das sind Dinge, die der Geist Gottes gibt, wie er will. Und das hat eigentlich nichts direkt mit der inneren Heilung zu tun, obwohl sie gut ist, wenn sie da ist, damit es uns eben nicht zu Kopf steigt. Wenn er uns so bevollmächtigt. Aber worum es eigentlich geht mit der Gabe des Heiligen Geistes in unserem Leben, geht es um diese innere, das innere Erfülltsein. Und somit, dass in unserem Leben Jesus wieder zu spiegeln ist. Der Jesus Christus weist in der Bergpredigt selbst darauf hin, wenn er sagt, viele werden zu mir Herr, Herr sagen und sagen, habe ich nicht dies getan, habe ich nicht jenes getan, habe ich nicht Wunder getan, habe ich nicht ausgetrieben, habe ich nicht diese Vollmacht gehabt und jene Vollmacht, sagt er, weichet von mir. Das ist nicht von mir. Ich kenne euch nicht. Als sie stolz waren, was sie für Vollmacht hatten, sagt er, seid nicht stolz darüber, dass euch die Teufel untertan waren. Ich kann euch diese Macht geben, ich habe sie euch gegeben. Das ist nicht das Wichtige. Hoffentlich steigt euch das nicht zu Kopf, sondern freut euch, dass eure Namen geschrieben sind im Himmel, dass ihr Kinder Gottes seid, dass ihr die Charakteristik Jesu verwirklichen könnt in eurem Leben durch den Heiligen Geist.